Airbnb-Arbitrage bedeutet, du hast verschiedene Mieten in verschiedenen Höhen und verschiedene Wohnungen an verschiedenen Stellen und durch die verschiedenen Standorte trägt sich jede Wohnung.
Jetzt geht's los.
Hallo Thomas.
Hallo Kelvin. Heute sprechen wir über Arbitrage, genau. Was ist Airbnb-Arbitrage? Das muss man erstmal aussprechen können. Ich habe immer gesagt, ja. Airbnb-Business hört sich irgendwie besser an, aber ist im Regelfall ja auch, das kommt ja von Finanzzeugs, da irgendwie das Arbitrage. Vielleicht kannst du das besser erklären.
Ja, wir dröseln das mal auf. Ja, genau. Also Arbitrage bedeutet ja eigentlich nur eine Risikoverteilung. Das bedeutet, man hat dort eine Miete und kann, also in unserem Fall jetzt bei Airbnb, verschiedene Wohnorte und Standorte nutzen und sie tragen sich im Regelfall von alleine, weil die eine Wohnung Standort Deutschland oder Europa zum Beispiel mehr einbringt als Standort Thailand, Asien.
Ja, genau. Das ist die Geo-Arbitrage, genau. Das Modell kann ich zum Beispiel auch, wie du das jetzt beschreibst. Das heißt, man wohnt zum Beispiel jetzt in Thailand, zahlt da weniger Miete, weil das Einkommen dort auch weniger ist. Deshalb verdienen die Leute weniger, die Einkünfte sind weniger. Und man verdient, nein, das ist Schwachsinn. Aber du weißt, was ich meine, weil du gerade so, also das ist ja das Geo-Arbitrage-Modell. Nee, du arbeitest jetzt in einem günstigen Ausland, verdienst aber da anderes Gehalt aus einem anderen Land und kannst da günstig leben in einem höheren Standard.
Das ist richtig. Jetzt haben wir aber ein bisschen was durcheinander gebracht. Ja, das meine ich. Das Arbitrage-Modell bei Airbnb geht ja nur darum, dass du die Kosten. Aber das wird wahrscheinlich vielen Zuhörern auch so gehen. Geo-Arbitrage.
Nee, das schneide ich ja raus. Das war jetzt nur zwischen uns.
Oh, das wäre so cool gewesen, wenn du es drinne gelassen hättest.
Ach so, okay.
Lassen wir es einfach drinne und wir lassen die Zuhörer hören, dass wir auch diskutieren währenddessen. Wir schneiden einfach nicht mehr so viel.
Okay,
also, passt auf.
Okay.
Der Unterschied. Airbnb-Arbitrage bedeutet, du hast verschiedene Mieten in verschiedenen Höhen und verschiedene Wohnungen an verschiedenen Stellen und durch die verschiedenen Standorte trägt sich jede Wohnung. Eine Wohnung bringt weniger ein und da fällt weniger Gewinn ab und die andere Wohnung hat mehr höhere Einnahmen und da ist der Gewinn ein bisschen größer. Also diese Gewinnspanne zwischen realer Miete und Einkünften, die du über Airbnb bekommen hast. Bei dir zum Beispiel, bestes Beispiel, Kuala Lumpur, große Konkurrenz, viele Wohnungen, wenig Verdienstmöglichkeiten, weil auch das Geld in Kuala Lumpur weniger wert ist als hier in Deutschland. Und genau. Und
jetzt habe ich das verstanden, ja.
Genau, perfekt.
Jetzt habe ich es verstanden.
Geht hoffentlich anderen auch so. Und hättest du noch eine Wohnung in Deutschland, zum Beispiel in deiner Heimatstadt München, wo es ja ein bisschen schwieriger ist wegen Zweckentfremdung und dem ganzen Bliblablub, dann würde die Wohnung in München problemlos die Wohnung in Malaysia tragen. Unabhängig davon, wie beide Wohnungen laufen, weil du hier einfach mehr Einkünfte hast und wahrscheinlich auch über deine Miete drüber kommst. So, das ist jetzt das Arbitrage-Modell. Das ist ganz schön kompliziert, aber ich hoffe, wir haben das jetzt auch durch unsere Unstimmigkeit ziemlich einfach und unkompliziert aufdröseln können. Genau.
Danke, Kelvin. Habe ich verstanden. Und ich denke, die Zuhörer auch. Aber wie funktioniert das Ganze mit Airbnb?
Genau, also das funktioniert im folgenden Maße so, dass man einmal die Investitionskosten hat, die man ja in der Regel nach ein paar Monaten dann wieder drinne hat. Also wir sagen einfach jetzt mal ganz rund und pauschal, das trifft bestimmt nicht überall zu, aber es im Großen und Ganzen funktioniert das so zu rechnen. Wir nehmen 5.000 Euro in die Hand, installieren eine Wohnung und schalten die auf Kurzzeitvermietungsplattformen wie Airbnb, Booking, HomeAway, Fevo direkt. Da gibt es ja die verschiedensten Anbieter. Und diese Wohnung wird dann vermietet und im besten Falle nimmst du deine Mieteinnahmen wieder ein. Und im besten Falle nimmst... Nee, im, im Normalfall nimmst du deine Mieteinnahmen wieder ein und im besten Fall dann nimmst du das Doppelte oder Dreifache der Miete ein. Und so trägt sich dann diese Wohnung ein bisschen besser als die andere, aber im Grunde musst du dir keine Sorgen machen, dass du bei irgendeiner Wohnung die Miete nicht zahlen kannst, weil die Mieteinnahmen einer anderen Wohnung wahrscheinlich höher sind. So ungefähr funktioniert das.
Ja, und es funktioniert, weil wir beide haben das ja auch umgesetzt, ausprobiert. Und mehr oder weniger kommt jetzt immer rein. Und auf jeden Fall, die Miete ist gedeckt, die Ausgaben sind gedeckt. Und ich denke, dass auch immer mehr Gewinn dazu kommt.
Genau, das kommt dann wahrscheinlich auch mit den verschiedenen Standorten. Aber wenn wir jetzt schon mal bei Standorten sind, sag mal, Thomas, glaubst du, Standorte sind entscheidend für dieses Business?
Auf jeden Fall. Das ist in Deutschland schon ja schon mal ein Problem wegen der Gesetzentfremdung, wo du dich jetzt besser auskennst als ich und mit den ganzen Gesetzen in Deutschland. Was ich hier, also ich rede jetzt von mir, weil ich meine Wohnung ja in Kuala Lumpur eröffnet habe, also angemietet und weitervermiete. Ich habe das Problem halt in Deutschland gesehen, man braucht da Schufa-Auskunft, man braucht da Gehaltsnachweise. Also im Normalfall, außer man hat die Wohnung, ist Eigentümer oder hat die irgendwie auf einen anderen Weg bekommen. Aber es ist auch so, da stehen 200 Leute in München vor einer Wohnung und dann sagst du deinem Vermieter, du willst die per Airbnb vermieten, dann hast du gleich verloren. Da gibt es natürlich sämtliche Konzepte, wo Vermieterüberzeugung mal später noch darauf eingehen und so weiter. Kurz und klar, ich finde es in Deutschland eigentlich erschwert. Wo ich aber sagen muss, ich kenne sehr viele, wo in Deutschland ein erfolgreiches Airbnb-Business machen. Und deshalb die Standortfrage. Sag du mal was dazu.
Also ich würde sagen, jeder Standort hat sein Für und Wider.
Ja.
Also ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Und nur weil ein Standort nicht unbedingt zu 100% lukrativ ist, heißt es ja aber nicht, dass er ungeeignet ist. Also auch in kleinen Ortschaften oder Dörfern oder wenn man jetzt mal von sich ausgeht und sich überlegt, wo würde ich gerne leben wollen und Urlaub machen, ich glaube, da ist es dann weniger entscheidend, ob viel Tourismus da ist oder ob da viele Leute hinkommen, weil letztendlich will man ja da Urlaub machen und sich erholen, wo eben nicht so viele Touristen sind. Und selbst dort trägt sich eine Wohnung. Also da gibt's auch eine Handvoll Beispiele, die beweisen, dass auch in kleinsten Dörfern und Käffern und abseits von jeglichem Tourismus trotzdem Airbnb-Wohnungen beziehungsweise Ferienwohnungen laufen, weil natürlich auch gerade Familien und nicht Geschäftsreisende oder so genau solche Standorte sich auch aussuchen, um sich zu erholen und genau, um mal Abstand zu nehmen von den Großstädten.
Oder Angehörige anreisen von Familien, die wo dann kein Platz zu Hause haben, lieber irgendwo günstig wohnen und dann sagt man einfach, ach, ich kenne jemanden mit der Airbnb, die können dann wohnen. Also ich spreche jetzt besonders am Land draußen und so. Das ist auch viel Mundpropaganda und
genau, also man sollte, also ich bin der Meinung, man sollte einfach nur schauen, dass das drumherum gut organisierbar ist. Also ich kenne zum Beispiel zwei, drei Personen, die gerade Schwierigkeiten haben mit Putzkraft und Anreise, weil die auf einem Berg abgelegen wohnen und da gibt es dann halt, also das Haus haben und da gibt es dann nicht so die Möglichkeit, dass da schnell mal eine Putz- oder eine Reinigungskraft hinkommt und das ist alles so ein bisschen kompliziert und da würde ich an meiner Stelle immer darauf achten, dass die Anbindung gut ist, dass die Leute auch ohne Auto irgendwie dorthin kommen können und dass man verschiedene Möglichkeiten hat, um halt auch Reinigung und Co-Host vor Ort irgendwie zu installieren, dass man da selbst nicht so viel Zeit und Kraft reinstecken muss, weil sonst...
Wie siehst du das jetzt weltweit vor der Standortwahl? Wie würdest du jetzt sagen, wir haben jetzt von Deutschland geredet, aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem anderen Land was aufbaut, würdest du aus deiner Sicht sagen, das könnte lukrativ sein, man kann da was Großes draus machen, man muss halt sehr reisefreudig sein und da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu.
Genau, also ich würde das, was ich jetzt gerade gesagt habe, gar nicht auf Deutschland beschränken wollen, sondern überall hin. Also es gibt ja auch in Portugal Land und Landgegenden, wo nicht so viel Tourismus ist oder so. Und auch in anderen Ländern der Welt, gibt's ruhigere Flecken. Ich finde, es ist wirklich nur wichtig, dass halt der Co-Host und die Fachkraft für die Reinigung einen guten Zugang haben und dass man denen das irgendwie ermöglichen kann. Und alles andere ist meiner Meinung nach nicht ganz so wichtig. Jetzt bin ich aber auch jemand, der damit nicht das riesige Geld verdienen möchte, sondern wirklich nur zu Hause in einem anderen Land sein möchte. Wenn man jetzt von der finanziellen Sicht das Ganze sieht, ist es natürlich lukrativ, in die Metropolen zu gehen, in die an die Standorte zu gehen, wo viele Messen sind, wo viele Besucher sind, Touristen, Geschäftsreisende, wo einfach viel Trubel und Leben ist. Und wenn jemand das Ganze so skalieren möchte, dass er durch Airbnb-Einnahmen sein Leben rundum gestalten kann, dann ist es natürlich entscheidend. So, nach kurzem Break wieder da, wurde von der Post unterbrochen. Also, wir waren dabei zu skalieren, genau. Also es gibt natürlich verschiedene Wege und verschiedene Modelle. Wenn jemand von Airbnb-Einnahmen leben will, muss er sich natürlich dementsprechend Standorte aussuchen, die lukrativ sind. Da ist dann aber natürlich auch der Nachteil, dass meistens diese Regionen sehr stark nachgefragt sind und Wohnraummangel besteht und genau darunter so ein bisschen die einheimischen Leute leiden. Das muss man dann halt immer schauen, wie man das miteinander vereinbaren kann oder ob es dort dann halt auch Wohnungen gibt, die einfach für Einheimische ungeeignet sind, wie Einraum-Apartments.
Genau. Oder die einheimische Konkurrenz selber so groß ist, dass man sehr wenig Chancen am Markt hat, besonders im Ausland. Also ich rede jetzt bei mir von Kuala Lumpur. Da ist der Markt durch die Einheimischen so groß, dass es wirklich schwer ist, da einen lukrativen Gewinn zu machen, wenn man jetzt nicht gerade super Wohnung hat. Aber wie du schon sagst, es geht jetzt erstmal nicht um Gewinn, sondern einfach irgendwo mal was aufgebaut zu haben, Erfahrungen zu sammeln und dann einfach darauf aufzubauen.
Ein zweites Zuhause
irgendwo auf der Welt. Ein Homebase, das ist ein geiles Gefühl.
Wenn du jetzt aus dem Bauch heraus antworten müsstest, würdest du sagen, das kann jeder?
Ja, weil ich gehe von mir aus. Keine Englischkenntnisse, ein Reisepass erst bestellt, kurz vor der Abreise. Ich glaube, ich bin noch nie geflogen vorher so weit. Nur mal Kurzstrecken, habe einen festen Job. Ich arbeite in der Altenpflege. Ich habe vorher nie was Großes gewagt und habe dann einfach im Januar beschlossen, du fliegst nach Malaysia, Kuala Lumpur, ohne Frau und Kinder, mietest der Wohnung an und tust die dann weiter vermieten. Also würde ich sagen, es kann jeder. Man braucht nur ein bisschen Investition, muss ein bisschen Geld und ein bisschen Mut in die Hand nehmen. Man sollte sich natürlich dann auch die nötigen Informationen besorgen, wie es wir gemacht haben.
Genau, also es ist natürlich immer ganz wichtig bei all dem Geschäft, dass man das Ganze natürlich auch auf legalem Wege macht und sich da halt über die Ländergrenzen hinaus an die Regularien hält und schaut, dass das alles an sich abgeklärt ist und dass man den bürokratischen Weg der jeweiligen Länder einhält, um da langfristig keinen Ärger zu bekommen. Genau. Was haben wir denn noch auf der Liste, was wichtig ist zu wissen?
Die Nachteile.
Ja, das hatten wir ja jetzt schon so ein bisschen mit den Einheimischen. Ansonsten ist es natürlich einfach ein riesiger Papierkram, der auf einen zukommt in der Vorbereitung, oder? Was würdest du meinen? Also ich meine, in Deutschland, man kennt sich ja so ein bisschen aus. Ich habe nur Wohnungen in Deutschland, von daher kann ich da gar nicht so viel zu sagen, aber das wirst du besser beantworten.
Nachteile sind die, wenn wirklich was in der Wohnung passieren sollte im Ausland, dann ist nur der Host vor Ort und man muss den Zeitunterschied und alles bedenken, die Gesetzgebigkeiten. Und es ist halt schwerer zu planen letztendlich, wenn Probleme auftauchen. Aber ich denke, die lassen sich dann auch lösen, wenn man den richtigen Partner vor Ort hat. Was ein großes Problem ist, sind zum Beispiel die Steuern im Ausland. Da bin ich selber etwas hinten nach und lasse es auf mich zukommen. Aber da muss ich mich demnächst auch kümmern. Was ist sonst noch der Nachteil? Andere Gesetze, was jetzt Mieten für Wohnungen betreffen. Also zum Beispiel muss man in Malaysia wirklich jedes Monat die Miete zahlen. Wenn man da einen Monat im Verzug ist, dann kommt gleich der Vermieter und sperrt die Wohnung. oder der Mieter hat auch das Recht, alle halbe Jahre die Wohnung zu besichtigen ohne Ankündigung. Also er kann dann einfach da mit einem speziellen Schlüssel da reinschauen, ob da alles okay ist. Das sind halt solche Gesetze, die muss man einfach einplanen. Und natürlich die befristeten Verträge, weil die schließen teilweise für Ausländer nur 1 bis 2 Jahresverträge ab. Und die muss man dann 10 Monate vorher kündigen oder verlängern, sonst ist man da draußen und das ist natürlich schwer, wenn man dann irgendwo 10.000 Kilometer weiter weg lebt. Das sind dann solche Sachen, die muss man einfach einplanen.
Okay, aber das
ist
das
machbar.
Das hat man ja gerade ganz offensichtlich bei dir als Beispiel gesehen, dass das machbar ist.
Ja.
Also nicht hindern lassen durch mögliche Nachteile und immer gut informieren am Anfang. So viel können wir dazu auf jeden Fall sagen. Ansonsten bleibt noch aus, die Frage zu beantworten, wie lange es eigentlich dauert, bis die Investition Früchte trägt. Also wann hat sich die Investition gelohnt? Wir kennen es ja, es gibt ja verschiedene Modelle und Investitionspläne und viele 10.000 gefühlte Jahre, bis sich irgendwas monetarisiert. Wie lange dauert das bei Airbnb Arbitrage? Was kannst du dazu sagen mit einer Wohnung in Kuala Lumpur, wo vielleicht weniger abfällt, also sozusagen der Worst Case, wo sich das Ganze gerade trägt?
Also die Ausgaben herin zu haben, denke ich, ist 2026.
Okay. Nee,
okay, das ist jetzt so geschätzt, weil ich habe so 5.000 bis 6.000 Euro reingesteckt in eine Wohnung. Mit Kaution natürlich, Einrichtung, Miete und so weiter. Aber das Geld reinzuholen ist natürlich sehr schwer, weil ich meine Wohnung in einem Gebäude habe, da wo sehr viel Airbnbs drin sind von Einheimischen. Und deshalb ich den Preis nicht so hochstellen kann, dass ich jetzt so in die Gewinnspanne reinkomme und bin jetzt so nach 3 Monaten, komme ich jetzt erstmal in die schwarzen Zahlen. Aber einen großen Gewinn sehe ich jetzt erstmal nicht. Da muss ich längerfristig gucken, was ich in der Wohnung verändere, wie sich die Lage dort ändert, weil da tut sich ja auch jetzt vieles in Sachen Airbnb vom Gesetz her, muss ich jetzt abwarten. Wie schaut es bei dir? Bei dir schaut es finanziell besser aus.
Ja, also ich würde sagen, das ist so eine grobe Plus-Minus-Rechnung, die ich gemacht habe. Und ich würde sagen, das hat sich ungefähr gerechnet nach 6, 7 Monaten. Ich bin im August gestartet, habe eine ganz gute Auslastung, habe ungefähr Pi mal Daumen das Doppelte der normalen Miete drinne nach Abzug von allen Nebenkosten. Davon geht natürlich auch noch Reinigung ab und kleine Wiederbeschaffungskosten wie Kaffee, Tee, Reinigungsmittel, das Klopapier, ja, das, was man halt alles zu bedenken hat. Aber ich würde sagen, so nach 6, 7, vielleicht 8 Monaten. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt gerade einen neuen Co-Host, wie sich das Ganze einpendelt und was da jetzt daraus entsteht. Das kann ich so genau noch nicht sagen, aber ich würde sagen, wir machen ja eh noch eine Folge über uns und dann können wir da auch nochmal einen bisschen detaillierteren Blick drauf werfen.
Genau.
Zurück zum Thema. Jetzt stellt sich ja natürlich die Frage, 10.000 Kilometer zwischen der Wohnung und dem Thomas. Wie funktioniert das Ganze denn automatisiert? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht jeden Gast persönlich einchecken und du wirst ja wahrscheinlich auch nicht immer vor Ort sein, wenn es Probleme gibt. Was kann man da machen?
Als allererstes braucht man einen guten Kuhhorst vor Ort, also einen Einheimischen, der sich um alles kümmert und wirklich auf alles Zugriff hat. Als zweites habe ich dann ein automatisches Tool eingerichtet, da wo wir auch extra dann noch einen Cast machen werden, und zwar Smart BnB. Da läuft die ganze Message über, wie gesagt, ein externes Tool und da gehen die Nachrichten halt automatisch raus. Die Gäste werden dann automatisch, wenn sie gebucht haben, informiert, wie sie am besten anreisen, wo das Hotel ist, wie das Check-in abläuft. Das kann man alles voll automatisieren. Mit einem Co-Host könnte man das auch automatisieren, dass der automatisch Bescheid bekommt, wenn die Wohnung frei wird und so weiter. Aber das geht dann alles auch per WhatsApp. Ich glaube, das ist da viel einfacher, als wenn ich das jetzt auch noch in das Tool eingepflegt hätte. Aber Smart B&B kann ich empfehlen, weil da kann ich wirklich 90% der Kommunikation darüber laufen lassen. Da kann man auch im Vorfeld schon Fragen definieren. Zum Beispiel, wenn ein Gast schreibt, parken, dann kriegt er automatisch eine Nachricht, wo drin steht, welchen Parkplatz er anzufahren hat, wie er mit einem Auto eincheckt und so weiter. Also, oder wenn er WLAN schreibt, dann kriegt er automatisch die Daten zugesendet vom System. Also ich habe wirklich Gästekommunikation im Monat, ein paar Minuten, die wo wirklich Fragen stellen, die wo man jetzt auf Anhieb nicht beantworten kann. Und das macht meistens dann auch mein Co-Host, weil die kann dann auch natürlich mehrere Sprachen. Das ist ganz simpel. Und dann, sonst habe ich noch ein Pricing-Tool, das wo automatisch die besten Preise berechnet. Also das lokalisiert halt alle Airbnbs im Umfeld und tut dann den Preis immer so ins System einpflegen, dass ich die bestmögliche Auslastung habe. Also so habe ich momentan eingerichtet. Mehr Auslastung, weniger Gewinn, da ich erst gute Rezessionen, also Bewertungen sammeln will. Und das steht bei mir gerade im Vordergrund.
Okay, ihr hört, hört. Es gibt viel, was man installieren kann. Es gibt viel, worum man sich dann nicht mehr kümmern muss, worum sich gekümmert wird. Sowas gibt es natürlich bei mir auch. Trotz Standort Deutschland kann ich ja auch nicht gewährleisten, in meinem Alltag überall immer vor Ort zu sein und permanent am Telefon zu sein, falls mal jemand bucht und da. Genau, also wir haben ähnliche Baustellen trotz unterschiedlicher Entfernung. Ich würde sagen, darauf gehen wir aber auch noch viel genauer ein. Falls von euch Fragen kommen, falls irgendwas unklar ist, falls ihr noch was nicht verstanden habt, schreibt uns gerne.
Genau,
wir sind auf euer Feedback mega gespannt. Es sind jetzt die ersten Folgen, die anlaufen. Wir haben selbst keine Podcast-Vorerfahrung und lassen uns auf dieses Abenteuer und dieses Experiment aber super gerne mit euch ein. Nehmt uns mit, nehmt uns an die Hand, fragt uns Sachen, gebt uns Tipps, was wir besser machen können, was wir verständlicher erklären sollen, worauf wir noch besser eingehen könnten. Ich glaube aber, wir haben das Arbitrage-Modell einfach jetzt abgehakt und wir müssen es ja auch nicht unnötig noch in die Länge ziehen. Von daher würde ich sagen,
das ist richtig, Kelvin. Ich denke, das reicht jetzt auch, sonst schaltet keiner mehr in der zweiten Folge ein. Und deshalb sagen wir jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas und
Kelvin. Ciao, ich freue mich auf euch.
Bis bald.